Die Erdmütterchen. An einem Neujahrsabend hatte ein Mann sich unterwegs verspätet und bog von der Straße auf einen Feldweg ab, um schneller heimzugelangen. Die Nacht war sehr still und ohne Sterne. Nur mit Mühe ließ sich der von Fußspuren eingetretene Pfad zwischen den mattschimmernden Schneeflächen erkennen. Wie der Mann schon in der Nähe seiner eigenen Felder zu sein vermeinte, sah er sich auf einmal vor einem breiten schwarzen Wasser, in das er beinahe hineingelaufen wäre. Erschrocken blieb er stehen und glaubte nicht anders, als dass er sich verirrt hätte, denn in seiner Gegend gab es keinen See. In der Ferne sah er zwei Lichtchen aufblinken. Sie spiegelten sich in der schwarzen Wasserfläche und glitten um den See herum. Als sie näher gekommen waren, erkannte der Mann, dass es zwei brennende Kerzen waren, die von zwei weiß gekleideten Jungfrauen in den Händen gehalten wurden. Sie sahen ganz anders aus als die Frauen im Dorf, viel zarter und feiner. Und die Flammen schimmerten durch ihre vorgehaltene Handflächen nicht rosig wie bei gewöhnlichen Menschen, sondern weiß wie durch Glas oder Eis hindurch. Als die Mädchen vor dem Mann angekommen waren, traten sie zur Seite, um ihn vorbeizulassen. Er aber blieb stehen und fragte: »Könnt ihr mir nicht sagen, was dies für ein See ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal.« Die eine antwortete: »Dieses Wasser ist aus den Tränen entstanden, die die Waisenkinder während des vergangenen Jahres auf der Erde geweint haben. Wir sammeln die Tropfen und hüten sie.« Und die andere fügte hinzu: »Nur in den Nächten zwischen Weihnachten und Neujahr steigt dieser See nach oben an die Erde, und auch wir kommen nur in dieser Zeit an die Erdoberfläche.« »Also habe ich mich nicht verlaufen«, meinte der Mann nachdenklich. »Und dies sind meine eigenen Felder. Aber wenn ihr hier bei mir wohnt, wäre es mir lieb zu wissen, wer ihr seid.«
»Wir sind Erdmütterchen«, gaben die Mädchen bereitwillig Auskunft, »und leben von dem, was sich vor der Sonne und nach ihrem Fortgang von der Erde erhebt. Wir sorgen für das Wachstum der Pflanzen und behüten die Saaten.«
Der Mann überlegte, dass es für ihn vorteilhaft sein müsste, sich mit diesen Mädchen gut zu stellen, und sprach: »Was kann ich euch dafür geben, dass ihr meinen Feldern Wachstum und Gedeihen verleiht?«
»Leg an jedem Neujahrstag ein Silberstück auf diesen Stein hier. Damit machst du uns eine Freude.« Der Mann versprach es. Die Mädchen gingen an ihm vorüber und verschwanden mit ihren Lichtern hinter einer Biegung des Pfades. Der Mann stand schon nach wenigen Schritten, ehe er sich dessen versah, vor seinem Hof. Am nächsten Morgen, als die Neujahrsglocken läuteten und die Sonne mit blassem Glanz über die Schneeflächen schien, ging der Mann den Weg zurück, den er in der Nacht gekommen war. Aber nirgends konnte er den dunklen Tränensee entdecken. Am Rand einer Talsenke fand er den Stein wieder, den ihm in der Nacht die Erdmütterchen gewiesen hatten, und legte ein Silberstück darauf nieder. In diesem Jahr trugen seine Felder besser als je zuvor. Er wusste den Pflegerinnen Dank und versäumte auch am folgenden Neujahrstag nicht, seine silberne Opfergabe auf den Stein zu legen. Als er aber am dritten Neujahrsfest wieder vor dem Opferstein stand, reute ihn die kostbare Gabe, und er legte statt des Silberstücks einen rostigen Nagel nieder, den er unterwegs aufgelesen hatte. Am nächsten Tag wurde er von einem hässlichen Ausschlag befallen, der keine Arznei weichen wollte. Er begriff, dass die Erdmütterchen sich für seinen Betrug an ihm gerecht hatten, und ging reumütig aufs Feld und machte seine Verfehlung durch Niederlegen ganzer zweier Silberstücke wieder gut. Und siehe, da verschwand der Ausschlag. Seitdem versuchte er nie wieder, die Erdgeister zu betrügen, und blieb sein ganzes Leben lang in guten Einvernehmen mit ihnen. Er schenkte ihnen das Opfergeld, und sie vergalten es ihm vielfach durch reiche Ernten. Thank you. Der Huldretanz in der Silvesternacht. Zwei Brüder stritten sich, ob es das Huldre-Volk gäbe. Der eine behauptete, dass es existiere. Der andere aber bestritt es entschieden. So ging es eine Zeit lang, bis derjenige, der das Dasein des Huldre-Volkes leugnete, aufbrauste und sagte, er wolle ausziehen und nicht eher wiederkommen, bis er Gewissheit bekommen hätte, ob es das Huldre-Volk gäbe oder nicht. Da wanderte er über Berge und unbewohnte Landstrecken, Hügel und Täler, wurde aber doch nicht klüger. Es wird von seiner Reise weiter nichts berichtet, bis er eines Silvesterabends zu einem Hof kam, auf dem die Leute sehr traurig waren. Der Reisende war redselig und fragte, was ihre Freude so trübe. Die Ursache dazu wäre, erzählten sie, dass niemand zurückbleiben wolle, um den Hof zu hüten, während die übrigen zum Gottesdienst ritten. Denn in jeder Neujahrsnacht wäre seit langer Zeit der Hüter des Hofes verschwunden und darum wolle niemand zurückbleiben. Jeder, der es täte, erwartete ja seinen Tod. Der Fremde bat die Leute, sich vor solchen abergläubischen Gerede nicht zu fürchten und erbot sich, den Hof zu hüten. Hierüber fiel allen ein Stein vom Herzen, aber sie waren doch in Furcht und Ängsten, wie es ablaufen würde. Als die Leute des Hofes zum Gottesdienst fortgeritten waren, begann er ein Brett aus der Wandbekleidung über dem ersten Bett in der Wohn- und Schlafstube zu lösen und kroch zwischen Wand und Wandbekleidung hinein, schob dann das Brett wieder vor, ließ aber doch eine kleine Ritze stehen, damit er die ganze Stube überblicken könnte. Der Hund aber, der bei ihm war, lag auf dem Fußboden. Eine kleine Weile, nachdem er das geordnet hatte, vernahm er Geräusche von Menschenstimmen und Fußtritte draußen. Und gleich darauf hörte er eine Menge Menschen in die Stube kommen. Er sah, dass der Hund gepackt und zu Boden geschleudert wurde, sodass jeder Knochen in ihm zerbrach. Dann hörte er, dass die eben Angekommenen miteinander davon sprachen, dass es auf dem Hof nach Menschen rieche. Einige meinten aber, dass das nicht so verwunderlich sei, da die Leute eben erst zum Gottesdienst gegangen wären. Nachdem diese Gäste sich umgesehen hatten, sah der Mann, der auf der Lauer saß, dass sie einen Tisch in die Stube stellten und eine golddurchwirkte Decke, eine große Kostbarkeit darüber breiteten und dass alles, womit sie den Tisch deckten, dazu passte. Schüsseln und Teller, Trinkgeschirr und Messer, alles war aus Silber. Dann setzten sie sich zu Tisch und alles ging mit großem Anstand her. Sie ließen einen Jungen an der Türposten stehen, der aufpassen sollte, wann der Tag anbräche. Und der war entweder draußen oder drin. Der Mann beobachtete, dass der Junge jedes Mal, wenn er hereinkam, gefragt wurde, wie spät es jetzt wäre. Er aber erwiderte immer, dass es noch lange Zeit sei bis zum Tag. Nun begann der Mann allmählich von der Zwischenwand etwas loszulösen, damit er schneller herauskommen könnte, wenn es notwendig sein sollte. Als die Fremden aber satt waren, sah er, dass ein Mann und eine Frau vorgeführt wurden. Und dann sah er einen Dritten, der ihm ein Priester zu sein schien, ihnen entgegenzukommen. Dann begann ein Gesang und die üblichen Hochzeitspsalmen wurden gesungen und alles ging zu, wie bei den guten Christensitte ist. Als die Trauung beendet war, wurde getanzt und die Freude dauerte eine Weile. Als sie eine Zeit lang getanzt hatten, kam der Türhüter des Hudre-Volkes herein und wurde wieder gefragt, ob noch viel von der Nacht übrig wäre, und er antwortete, dass noch der sechste Teil übrig sei. Da rief der Lauernde, der sich aus der Öffnung geschlichen hatte und hinter dem Türhüter stand, »Du hast gelogen, denn jetzt steht der Tag mitten am Himmel.« Hierüber war das tanzende Huldre-Volk so entsetzt, dass es augenblicklich seinen Türhüter erschlug. Mittlerweile aber kroch der Mann, der den Hof bewachen sollte, wieder zwischen die Wand und deren Bekleidung. Als das Huldre-Volk den Türhüter getötet hatte, liefen alle so schnell sie konnten hinaus wie Lämmer auf einem Schafsteg und ließen all ihre Sachen zurück. Als der Mann das sah, verfolgte er sie in einiger Entfernung. Und das Letzte, was er von ihnen sah, war, dass sie sich in einen See in der Nähe des Hofes stürzten. Dann kehrte er wieder nach Hause zurück und sammelte alles ein, die Speisereste und das kostbare Geschirr. Kurz darauf kamen die Leute des Hofes aus der Kirche nach Hause. Sie waren erfreut, den Mann, der den Hof gehütet hatte, zu sehen und fragten ihn, ob er etwas gemerkt hätte. Er erwiderte, dass es nicht viel gewesen sei und erzählte ihnen dann alles. Da wurde es den Leuten klar, dass sich die früheren Hüter gezeigt haben müssten und dass das ihr Verderb geworden war, genauso wie es das des Hundes wurde, der gesehen worden war. Die Leute des Hofes dankten dem Mann, der den Hof gehütet hatte, mit vielen und schönen Worten für seinen Mut und schenkten ihm alles, was das Huldre-Volk zurückgelassen hatte und er nur vortragen könnte. Dann wanderte er nach Hause und traf dort seinen Bruder an. Er erzählte ihm nun alles und sagte zugleich, er würde nun nicht mehr bestreiten, dass es das Huldre-Volk gäbe. Später übernahm er nach seinen Eltern den Hof, heiratete und hatte Glück in allen Unternehmungen seines Lebens. Er wurde für einen trefflichen Mann in seiner Gegend gehalten, war strebsam und wusste guten Rat in schwierigen Fällen. Von dem Hof aber, den er in jener Nacht gehütet hatte, wird erzählt, dass dort nie mehr ein Mensch in einer Silvesternacht verschwand. Zwölf mit der Post. Es war eine schneidende Kälte, sternenheller Himmel, kein Lüftchen regte sich. Bums, da wurde ein alter Topf an die Haustüre des Nachbars geworfen. Puff, paff! Dort knallte die Büchse, man begrüßte das neue Jahr. Es war Neujahrsnacht. Jetzt schlug die Turmuhr 12. Tratteretra, die Post kam angefahren. Der große Postwagen hielt vor dem Stadttore an. Er brachte 12 Personen mit. Alle Plätze waren besetzt. Hurra, hurra, hoch, sangen die Leute in den Häusern der Stadt, wo die Neujahrsnacht gefeiert wurde und man sich beim 12. Schlage mit dem gefüllten Glase erhob, um das neue Jahr leben zu lassen. Prost Neujahr, hieß es, ein schönes Weib, viel Geld, kein Ärger und Verdruss. Das wünschte man sich gegenseitig. Und darauf stieß man mit den Gläsern an, dass es klang und sang. Und vor dem Stadttore hielt der Postwagen mit den fremden Gästen, den 12 Reisenden. Und wer waren diese Fremden? Jeder von ihnen führte seinen Reisepass und sein Gepäck bei sich. Ja, sie brachten sogar Geschenke für mich und dich und alle Menschen des Städtchens mit. Wer waren sie? Was wollten sie und was brachten sie? »Guten Morgen«, riefen sie der Schildwache am Eingang des Stadttores zu. »Guten Morgen«, antwortete diese, denn die Uhr hatte ja 12 geschlagen. »Ihr Name, Ihr Stand?«, fragte die Schildwache den von ihnen, der zuerst aus dem Wagen stieg. »Sehen Sie selbst am Passe nach«, antwortete der Mann. »Ich bin ich.« Und es war auch ein ganzer Kerl, angetan mit Bärenpelz und Pelzstiefeln. »Ich bin der Mann, in den sehr viele Leute ihre Hoffnung setzen.« Komm morgen zu mir, ich gebe dir ein Neujahrsgeschenk. Ich werf Groschen und Taler unter die Leute. Ja, ich gebe auch Bälle, volle 31 Bälle. Mehr Nächte kann ich aber nicht drauf gehen lassen. Meine Schiffe sind eingefroren, aber in meinem Arbeitsraum ist es warm und gemütlich. Ich bin Kaufmann, heiße Januar und führe nur Rechnung bei mir. Nun stieg der Zweite aus. Da war ein Bruder lustig. Er war Schauspieldirektor, Direktor der Maskenbälle und aller Vergnügen, die man sich nur denken kann. Sein Gepäck bestand aus einer großen Tonne.
»Aus der Tonne«, sagte er, »wollen wir zur Fastnachtzeit die Katze herausjagen. Ich werde euch schon Vergnügen bereiten und mir auch, alle Tage lustig. Ich habe nicht gerade lange zu leben, von der ganzen Familie die kürzeste Zeit. Ich werde nämlich nur 28 Tage alt. Bisweilen schalten sie mir zwar auch noch einen Tag ein, aber das kümmert mich wenig. Hurra!«
»Sie dürfen nicht so schreien«, sagte die Schildwache.
»Ei, was, freilich darf ich schreien«, rief der Mann. »Ich bin Prinz Carnova und reise unter dem Namen Februarius.«
Jetzt stieg der Dritte aus. Er sah wie das leibhaftige Fasten aus, aber er trug die Nase hoch, denn er war verwandt mit den 40 Rittern und war Wetterprophet. Allein, das ist kein fettes Amt und deshalb pries er auch das Fasten. In einem Knopfloche trug er auch ein Sträußchen Veilchen. Auch diese waren sehr klein. »März, März«, rief der Vierte ihm nach und schlug ihn auf die Schulter. »Riechst du nichts? Geschwind in die Wachstube hinein, dort trinken sie Punsch, deinen Leib- und Labetrunk. Ich rieche es schon hier außen, Marsch, Herr Martius.« Aber es war nicht wahr. Der wollte nur den Einfluss seines Namens fühlen lassen, ihn in den April schicken. Denn damit begann der Vierte seines Lebenslauf in der Stadt. Er sah überall sehr flott aus. Arbeiten tat er nur sehr wenig, desto mehr aber machte er Feiertage.
»Wenn es nur etwas beständiger in der Welt wäre«, sagte er, »aber bald ist man gut, bald schlecht gelaunt, je nach Verhältnissen. Bald Regen, bald Sonnenschein, Ein- und Ausziehen. Ich bin auch so eine Art Wohnungsvermietunternehmer. Ich kann lachen und weinen, je nach Umständen. Im Koffer hier habe ich Sommergarderobe, aber es würde sehr töricht sein, sie anzuziehen. Hier bin ich nun. Sonntags gehe ich in die Schuhen und weiß seinen Strümpfen und mit Muff spazieren.«
Nach ihm stieg eine Dame aus dem Wagen. Fräulein Mai nannte sie sich. Sie trug einen Sommermantel und Überschuhe, ein lindenblattartiges Kleid, eine Mohne im Haare und dazu duftete sie dermaßen nach Waldmeister, dass die Schildwache niesen musste. »Zur Gesundheit und Gottes Segen«, sagte sie. Das war ihr Gruß. Wie sie niedlich war. Und Sängerin war sie. Nicht Theatersängerin, auch nicht Bänkelsängerin, nein, Sängerin des Waldes. Den frischen grünen Wald durchstreifte sie und sang dort zu ihrem eigenen Vergnügen. »Jetzt kommt die junge Frau«, riefen die drinnen im Wagen, und ausstieg die junge Frau, fein, stolz und niedlich. Man sah es ihr an, dass sie, Frau Juni, von faulen Siebenschläfern bedient zu werden gewohnt war. Am längsten Tage des Jahres gab sie große Gesellschaft, damit die Gäste Zeit haben möchten, die vielen Gerichte der Tafel zu verzehren. Sie hatte zwar ihren eigenen Wagen, allein sie reiste dennoch mit der Post wie die anderen, weil sie zeigen wollte, dass sie nicht hochmütig sei. Aber ohne Begleitung war sie nicht. Ihr jüngerer Bruder Julius war bei ihr. Er war ein wohlgenährter Bursche, sommerlich angekleidet und mit Panama-Hut. Er führte nur wenig Gepäck bei sich, weil dies bei großer Hitze zu beschwerlich sei. Deshalb hatte er sich nur mit einer Schwimmhose versehen. Und dies ist nicht viel. Darauf kam die Mutter selbst, Madame Auguste, Obsthändlerin in Groß, Besitzerin einer Menge Fischteiche. Sie war dick und heiß, fasste selbst überall an, trug eigenhändig den Arbeitern Bier auf das Feld hinaus. »Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen«, sagte sie. »Das steht in der Bibel. Hintendrein kommen die Spazierfahrten, Tanz und Spiel und die Erntefeste.« Sie war eine tüchtige Hausfrau. Nach ihr stieg wieder ein Mann aus der Kutsche. Ein Maler, Herr Kolorierer Meister September. Der musste den Wald bekommen. Die Blätter mussten Farbe wechseln. Aber wie schön! Wenn er es wollte, schillerte der Wald bald in Rot, Gelb oder Braun. Der Meister pfiff wie der schwarze Star, war ein flinker Arbeiter und wand die blaugrünen Hopfenranken um seinen Bierkrug. Das putzte den Krug und für Ausputz hatte er gerade Sinn.
Da stand er nun mit seinem Farbentopfe. Der war sein ganzes Gepäck.
Ihm folgte der Gutsbesitzer, der an den Saatmonat, an das Pflügen und Beackern des Bodens, auch an die Jagdvergnügen dachte. Herr Oktober führte Hund und Büchse mit sich, hatte Nüsse in seiner Jagdtasche. Knickknack. Er hatte viel Reisegut bei sich, sogar einen englischen Pflug. Er sprach von der Landwirtschaft, aber vor lauter Husten und Stöhnen seines Nachbarn vernahm man nicht viel davon. Der November war es, der so hustete, während er ausstieg. Er war sehr mit Schnupfen behaftet. Er putzte sich fortwährend die Nase. Und doch, sagte er, müsse er die Dienstmädchen begleiten und sie in ihren neuen Winterdienste einführen. Die Erkältung, meinte er, verliere sich schon wieder, wenn er ans Holz machen ginge, und Holz müsse er sägen und spalten, denn er sei Sägemeister und Holzmacher-Erinnerung. Endlich kam der letzte Reisende zum Vorschein. Das alte Mütterchen Dezember mit der Feuerkiepe. Die Alte fror, aber ihre Augen strahlten wie zwei helle Sterne. Sie trug einen Blumentopf auf dem Arm, in dem ein kleiner Tannenbaum eingepflanzt war. »Den Baum will ich hegen und pflegen, damit er gedeihe und groß werde bis zum Weihnachtsabend. Vom Fußboden bis an die Decke reiche und emporschieße mit flammenden Lichtern, goldenen Äpfeln und ausgeschnittenen Figürchen. Die Feuerkiepe wärmt wie ein Ofen. Ich hole das Märchenbuch aus der Tasche und lese laut aus ihm vor, dass alle Kinder im Zimmer still, die Figürchen an dem Baume aber lebendig werden und der kleine Engel von Wachs auf der äußersten Spitze die Flittergoldflügel ausbreitet, herabfliegt vom grünen Sitze und klein auf großem Zimmer küsst. Ja, auch die armen Kinder küsst, die draußen auf dem Flur und auf der Straße stehen und das Weihnachtslied von dem Bethlehem-Gestirne singen. »So, jetzt kann die Kutsche abfahren«, sagte die Schildwache. »Wir haben sie alle 12. Der Beiwagen mag vorfahren.« »Lass doch erst die 12 zu mir herein«, sprach der Wachhabende, »einen nach den anderen. Die Pässe behalte ich hier. Sie gelten jeder einen Monat. Wenn der verstrichen ist, werde ich das Verhalten auf dem Passe bescheinigen. Herr Januar, belieben Sie näher zu treten.« Und Herr Januar trat näher. »Wenn ein Jahr verstrichen ist, werde ich dir sagen, was die 12 uns allen gebracht haben. Jetzt weiß ich es noch nicht und sie wissen es wohl selbst nicht, denn es ist eine seltsam unruhige Zeit, in der wir leben.« Die vornehme Rakete. Des Königs Sohn sollte Hochzeit halten. Daher fanden allgemeine Lustbarkeiten statt. Er hatte ein ganzes Jahr auf seine Braut gewartet. Und endlich war sie angekommen. Sie war eine russische Prinzessin und hatte den ganzen Weg von Finnland aus in einem Schlitten zurückgelegt, der von 6 Rentieren gezogen wurde. Der Schlitten besaß die Form eines so großen goldenen Schwans. Und mitten zwischen den Flügeln des Schwans lag die Prinzessin selbst. Ihr langer Hermelinmantel reichte bis zu ihren Füßen hinab. Auf ihrem Kopf saß eine zierliche, silberbestickte Mütze. Und sie war so bleich wie der Eispalast, in dem sie immer gelebt hatte. So bleich war sie, dass alle Leute staunten, als sie durch die Straßen fuhr. »Sie ist wie eine weiße Rose«, riefen sie und warfen von den Balkonen Blumen auf sie hinab. Am Schlosstor wartete der Prinz, um sie zu empfangen. Er hatte träumerische, veilchenblaue Augen und sein Haar war wie reines Gold. Als er sie sah, sank er auf ein Knie und küsste ihre Hand.
Dein Bildnis war schön, flüsterte er. Aber du bist schöner als dein Bildnis. Und die kleine Prinzessin errötete. Vorher war sie wie eine weiße Rose, sagte ein junger Page zu seinem Nachbar. Aber jetzt ist sie wie eine rote Rose. Und der ganze Hof war entzückt. Die nächsten 3 Tage durch hatte jedermann nur die Worte im Munde: weiße Rose, rote Rose, rote Rose, weiße Rose. Und der König gab Befehl, dass das Gehalt des Pagen verdoppelt werden sollte. Da dieser überhaupt kein Gehalt empfing, nützte ihm das nicht viel, aber es wurde für eine große Ehre angesehen und gebührend im Hofanzeiger mitgeteilt. Als die 3 Tage vorüber waren, wurde die Hochzeit gefeiert. Es war eine herrliche Zeremonie. Und Braut und Bräutigam gingen Hand in Hand unter einem Baldachin von purpurnen Samt, der mit kleinen Perlen bestickt war. Dann gab es ein Prunkmahl, das 5 Stunden dauerte. Der Prinz und die Prinzessin hatten die Ehrenplätze in dem großen Saal und tranken aus einem Kelch von reinem Kristall. Nur wahrhaft Liebende konnten aus diesem Kelch trinken. Wenn falsche Lippen ihn berührten, wurde er missfarben, blind und trübe. »Es ist ganz klar, dass sie sich lieben«, sagte der kleine Page, »so klar wie Kristall.« Und der König verdoppelte sein Gehalt zum 2. Male. »Welch eine Ehre«, riefen alle Höflinge. Nach dem Mahl sollte ein Ball stattfinden. Der Braut und die Bräutigam sollten miteinander den Rosentanz tanzen. Und der König hatte versprochen, die Flöte zu blasen. Er spielte sehr schlecht, aber nie hatte jemand gewagt, ihm das zu sagen, denn er war der König. Eigentlich kannte er nur 2 Melodien und wusste nie ganz genau, welche von beiden er gerade spielte. Aber das machte nichts aus, denn was er auch tat, jeder schrie doch: »Reizend, reizend!« Der letzte Punkt des Programms war eine große Feuerwerksschau, die genau um Mitternacht losgelassen werden sollte. Die kleine Prinzessin hatte nie in ihrem Leben ein Feuerwerk gesehen. Daher hatte der König den Befehl gegeben, dass der königliche Kunstfeuerwerker an ihrem Hochzeitstage die Vorführung leiten sollte. »Wie sieht eigentlich Feuerwerk aus?«, hatte sie den Prinzen eines Morgens gefragt, als sie über die Terrasse ging.
»Es sieht aus wie das Nordlicht«,
sagte der König, der immer Fragen beantwortet, die an andere Leute gerichtet waren.
»Nur ist es viel natürlicher. Ich ziehe es sogar den Sternen vor, denn man weiß immer, wann es losgeht und es ist so entzückend wie mein Flötenspiel. Du musst es wirklich sehen.«
So hatte man denn am Ende des königlichen Gartens ein hohes Gestell errichtet. Und sobald der königliche Kunstfeuerwerker alles richtig hergerichtet hatte, begann die Feuerwerkskörper miteinander zu reden. »Die Welt ist wirklich sehr schön«, rief ein kleiner Schwärmer. »Sehen Sie sich nur diese gelben Tulpen an, wirklich. Wenn sie richtige Knallschwärmer wären, könnten sie nicht lieblicher sein. Ich bin sehr froh, dass ich gereist habe. Reisen weitet wunderbar den Verstand und man verliert all seine Vorurteile.« »Der königliche Garten ist nicht die Welt, sie törichter Schwärmer«, sagte eine große römische Kerze. »Die Welt ist ein enormer Platz und Sie würden 3 Tage brauchen, um sie gründlich zu bereisen.« »Jeder Platz, den wir lieben, ist für uns die Welt«, erklärte ein beschauliches Feuerrad, das im Anfang seines Lebens ein Verhältnis mit einer alten Spanschachtel gehabt hatte und sich viel auf sein gebrochenes Herz einbildete. »Aber Liebe ist jetzt nicht mehr Mode. Die Dichter haben sie getötet. Sie haben so viel darüber geschrieben, dass ihnen kein Mensch mehr glaubt, was mich auch nicht in Erstaunen setzt. Wahre Liebe duldet und schweigt. Ich erinnere mich selbst, wie ich einst... Aber das ist jetzt ohne Belang. Romantik gehört der Vergangenheit an.«
»Unsinn«, sagte die römische Kerze. »Romantik stirbt nie. Sie ist wie der Mond und lebt ewig.
Die Braut und der Bräutigam zum Beispiel lieben sich ganz zärtlich. Eine Backpapierpatrone hat mir heute Morgen alles ausführlich über die beiden erzählt. Sie lag mit mir zufällig in derselben Schublade und wusste die neuesten Hofnachrichten. Aber das Feuerrad schüttelte seinen Kopf.
»Romantik ist tot! Romantik ist tot! Romantik ist tot!«
hauchte es. Es war eines von jenen Leuten, die glauben, wenn sie etwas immer und immer wieder sagen, dass es dann wahr wird. Plötzlich ertönte ein scharfes, trockenes Husten und alle blickten sich um. Es kam von einer schmalen, hochmütig dreinschauenden Rakete, die an das Ende eines langen Stockes gebunden war. Sie pflegte immer zu husten, bevor sie eine Bemerkung machte, um dadurch die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sagte sie und alle lauschten mit Ausnahme des armen Feuerrats, das noch immer seinen Kopf schüttelte und hauchte,
»Romantik ist tot!« »Zur Ordnung!«
schrie ein Knallschwärmer. Er war ein angehender Politiker und hatte immer einen hervorragenden Anteil an den Ortswahlen genommen. Deshalb wusste er, wie man die richtigen parlamentarischen Ausdrücke anwendet.
»Ganz tot!«
hauchte noch einmal das Feuerrad und schlief dann ein.
Sobald vollkommene Stille eingetreten war, hustete die Rakete zum dritten Mal und begann dann zu reden. Sie sprach mit einer sehr langsamen, deutlichen Stimme, als diktierte sie ihre Memoiren und sah die Leute, mit denen sie sprach, immer über die Achsel an. Sie hatte wirklich ein sehr hervorragendes Benehmen. »Welch ein Glück ist es für den Sohn des Königs«, bemerkte sie, »dass er gerade an demselben Tag verheiratet wird, an dem ich abbrenne. Wirklich, wenn es absichtlich so eingerichtet wäre, es hätte nicht glücklicher für ihn bestimmt werden können. Aber Prinzen haben immer Glück.«
»Du lieber Himmel«, sagte der kleine Schwärmer, »ich dachte, es wäre gerade umgekehrt und wir würden zu Ehren des Prinzen abgebrannt werden.«
»Bei Ihnen mag das ja zutreffen«, entgegnete die Rakete. »Wirklich, ich zweifle nicht daran, aber bei mir liegt die Sache doch ganz anders. Ich bin eine sehr vornehme Rakete und stamme von vornehmen Eltern. Meine Mutter war das berühmteste Feuerrad ihres Tages und wurde wegen seines eleganten Tanzes erwähnt. Als sie ihr großes öffentliches Auftreten hatte, drehte sie sich 19 Mal herum, ehe sie ausging. Und bei jeder Umdrehung schleuderte sie 7 rosa Sterne in die Luft. Sie maß 3,5 Fuß im Durchmesser und war aus dem besten Schießpulver gemacht. Mein Vater war wie ich eine Rakete und von französischer Abstammung. Er flog so hoch, dass die Leute fürchteten, er würde überhaupt nicht wieder runterkommen. Er tat es aber doch, denn er hatte ein freundliches Gemüt und er machte einen höchst brillanten Abstieg in einem Schauer von goldenem Regen. Die Zeitungen drückten sich über seine Vorführung in sehr schmeichelhaften Wendungen aus. Der Staatsanzeiger nannte ihn sogar einen Triumph der pyrotechnischen Kunst.
Pyrotechnisch, meinen Sie«, sagte ein bengalisches Licht. »Ich weiß, das Wort heißt pyrotechnisch, denn es stand auf einer meiner eigenen Blechbüchsen geschrieben.«
»Nun, ich habe pylotechnisch gesagt«, antwortete die Rakete mit einem strengen Ton in der Stimme, und das bengalische Licht fühlte sich so zerschmettert, dass es sofort begann, die kleinen Schwärme anzufauchen, um zu zeigen, dass es noch eine Person von einiger Bedeutung war. »Ich sagte«, fuhr die Rakete fort, »ich sagte, wovon sprach ich doch gerade?«
»Sie sprachen von sich selbst«, fiel die römische Kerze ein.
»Natürlich, ich wusste, dass er hier einen interessanten Gegenstand erörterte, als ich so roh unterbrochen wurde. Ich hasse Rohheit und schlechte Manieren jeder Art, denn ich bin unendlich feinfühlig. Niemand auf der ganzen Welt ist so feinfühlig wie ich bin, dessen bin ich ganz sicher.«
»Was ist das, eine feinfühlende Person?« fragte der Knallschwärmer die römische Kerze.
»Eine Person, die, weil sie selbst Hühneraugen hat, stets anderen auf die Zehen tritt«,
antwortete die römische Kerze mit leisem Flüstern, und der Knallschwärmer platzte fast vor Lachen.
»Bitte, über was lachen Sie?« fragte die Rakete.
»Ich lache nicht.«
»Ich lache, weil ich glücklich bin«, antwortete der Knallschwärmer.
»Das ist ein sehr selbstsüchtiger Grund«, sagte die Rakete ärgerlich. »Welches Recht haben Sie, glücklich zu sein? Sie sollten an andere denken. Wirklich, Sie sollten an mich denken. Ich denke immer an mich selbst und erwarte, dass alle dasselbe tun. Das ist, was ich Sympathie nenne. Sie ist eine schöne Tugend und ich besitze sie in einem hohen Grade. Nehmen wir zum Beispiel an, mir geschehe heute Abend etwas. Was für ein Unglück würde das für jedermann sein. Der Prinz und die Prinzessin würden nie wieder glücklich sein. Ihr ganzes Eheleben wäre zerstört. Und was den König angeht, so weiß ich, dass er es nicht überstehen würde. Wirklich, wenn ich anfange, über die Wichtigkeit meiner Stellung nachzudenken, dann werde ich fast bis zu Tränen gerührt.«
»Wenn Sie anderen ein Vergnügen bereiten wollen«, rief die römische Kerze, »dann tun Sie besser, sich trocken zu halten.«
»Natürlich«, schrie das bengalische Licht, das jetzt wieder aufgemuntert war, »das sagt einem schon der gewöhnliche Verstand.«
»Ganz recht, der gewöhnliche Verstand«, sprach die Rakete unwillig. »Sie vergessen nur, dass ich sehr ungewöhnlich bin und sehr vornehm. Überhaupt kann jeder gewöhnlichen Verstand besitzen, besonders wenn er keine Einbildung hat. Ich aber habe Einbildung, denn ich stelle mir die Dinge nie so vor, wie sie wirklich sind. Ich stelle sie mir immer als etwas ganz anderes vor. Was nun die Bemerkung angeht, ich sollte mich trocken halten, so gibt es hier offenbar niemand, der eine gefühlvolle Natur zu schätzen weiß. Zum Glück für mich selbst mache ich mir nichts daraus. Das Einzige, was einem im Leben aufrecht hält, ist das Bewusstsein von der unendlichen Minderwertigkeit aller anderen. Und das ist ein Gefühl, das ich immer gepflegt habe. Aber ihnen fehlt ja überhaupt das Herz. Sie lachen hier und machen sich lustig, als ob überhaupt kein Prinz und keine Prinzessin sich gerade verheiratet hätten.
Aber wirklich, rief eine kleine Feuerkugel aus. Warum sollten wir das denn nicht? Es ist doch ein durchaus freudiges Ereignis. Und wenn ich in die Luft emporsteige, dann will ich alles den Sternen erzählen. Ihr werdet sehen, wie sie blinzeln, wenn ich mich mit ihnen über die schöne Braut unterhalte.
Gott, was für eine gewöhnliche Lebensauffassung, sagte die Rakete. Doch es ist nur, was ich erwartet habe. Ihnen fehlt der innere Gehalt. Sie sind hohl und leer. Wie wenn nur einmal der Prinz und die Prinzessin aufs Land ziehen, wo ein tiefer Fluss ist, und wenn sie dann einen einzigen Sohn haben, einen kleinen blondhaarigen Knaben mit feichen blauen Augen wie der Prinz selbst, und wenn er dann eines Tages mit seiner Amme ausgeht und die Amme legt sich unter einen großen Holunderbaum zum Schlafen nieder, und wenn dann der kleine Knabe in den tiefen Fluss fällt und ertrinkt, wie wäre das nicht ein schreckliches Unglück? »Die armen Menschen, dass sie so ihr Kind verlieren müssen. Es ist wirklich entsetzlich. Ich werde nie darüber hinwegkommen.«
»Aber sie haben doch noch gar nicht ihren einzigen Sohn verloren«, sagte die römische Kerze. »Es ist ihnen überhaupt kein Unglück geschehen.«
»Habe ich das vielleicht behauptet?« entgegnete die Rakete. »Ich sagte, es hätte geschehen können. Wenn sie ihren einzigen Sohn wirklich verloren hätten, dann wäre es zwecklos, noch ein Wort über die Angelegenheit zu verlieren. Ich hasse Leute, die sich über geschehene Dinge aufregen. Aber wenn ich mir vorstelle, sie könnten ihren einzigen Sohn verlieren, dann bin ich davon doch sehr affektiert.«
»Das sind Sie wahrhaftig«, rief das bengalische Licht. »Sie sind überhaupt die affektierteste Person, die ich je getroffen habe.«
»Und Sie sind die roheste Person, die ich je getroffen habe«, sagte die Rakete. »Sie können natürlich meine Freundschaft mit dem Prinzen nicht verstehen.«
»Wie? Sie kennen ihn doch gar nicht«, murrte die römische Kerze.
»Ich habe nie behauptet, ich kennte ihn«, antwortete die Rakete. Ich darf wohl sagen, wenn ich ihn kennte, würde ich keinesfalls sein Freund sein. Es ist eine sehr gefährliche Sache, seine Freunde zu kennen.
Sie sollten sich aber wirklich trocken halten, sagte die Feuerkugel. Das ist die wichtigste Sache.
Sehr wichtig für Sie, das bezweifle ich nicht, antwortete die Rakete. Aber ich werde weinen, wann es mir gefällt. Und sie brach tatsächlich in wirkliche Tränen aus, die wie Regentropfen an ihrem Stock hinabbrannen und beinahe zwei kleine Käfer ertränkten, und gerade daran dachten, sich häuslich niederzulassen und nach einem hübschen, trockenen Fleckchen suchten, um dort zu wohnen.
»Sie muss wirklich eine romantische Natur haben«, sagte das Feuerrad, »denn sie weint, wenn es gar keinen Grund zum Weinen gibt.«
Und er stieß seinen tiefen Seufzer aus und dachte an seinen Spanschachtel. Aber die römische Kerze und das bengalische Licht waren sehr aufgebracht und riefen immerfort so laut sie konnten, »Schwindel! Schwindel!« Sie waren äußerst praktisch und wenn sie etwas nicht billigten, dann nannten sie es Schwindel. Dann ging der Mond auf wie eine wundervolle silberne Scheibe und die Sterne begannen zu scheinen und der Klang der Musik kam aus dem Palaste. Der Prinz und die Prinzessin führten den Tanz. Sie tanzten so schön, dass die hohen weißen Lilien durch das Fenster blickten und ihnen zusahen und dass die großen roten Mohnblumen mit den Köpfen nickten und den Takt angaben. Dann schlug die Uhr 10 und dann 11 und dann 12. Und mit dem letzten Schlag der Mitternachtsstunde kamen alle heraus auf die Terrasse. Und der König ließ den königlichen Kunstfeuerwerker kommen.
»Beginnen Sie mit dem Feuerwerk«,
sagte der König. Und der königliche Kunstfeuerwerker machte eine tiefe Verbeugung und marschierte nach dem Ende des Gartens. Er hatte 6 Gehilfen bei sich, von denen jeder an einem langen Stabe eine brennende Fackel trug. Es war sicherlich ein großartiges Schauspiel. »Zzz, zzz«, machte das Feuerrad und drehte sich rasend herum. »Bum, bum«, dröhnte die römische Kerze. Dann tanzten die Schwärmer über den ganzen Platz und die bengalischen Lichter tauchten alles in rote Glut.
»Leb wohl«,
rief die Feuerkugel, als sie emporstieg und winzige blaue Funken sprühte. »Piff, paff«, antworteten die Knallschwärmer, die sich unendlich amüsierten. Alle hatten sie einen großen Erfolg, mit Ausnahme der vornehmen Rakete. Sie war so durchnässt von Weinen, dass sie überhaupt nicht losgehen konnte. Das Beste in ihr war das Schießpulver, und das war so feucht von Tränen, dass es so unbrauchbar geworden war. Alle ihre armen Verwandten, zu denen sie nur mit einem Nasenrümpfen sprechen mochte, schossen in die Luft wie wundervolle goldene Blumen mit Blüten von Feuer. »Heißa, heißa«, schrie da der Hof und die kleine Prinzessin lachte vor Vergnügen. »Ich glaube, ich werde für eine besondere Gelegenheit aufgespart«, sagte die Rakete. »Zweifellos ist das die Absicht.« Und sie schaute hochmütiger drein als je. Am nächsten Tag kamen die Arbeiter, um alles sauber zu machen. »Das ist offenbar eine Deputation«, sagte die Rakete. »Ich werde sie mit geziemender Würde empfangen.« Sie steckte also ihre Nase in die Luft und begann, ihre Stirn in strengen Falten zu ziehen, als ob sie über irgendeine wichtige Angelegenheit nachdächte. Aber sie beachteten sie gar nicht, bis sie gerade dabei waren, wieder wegzugehen. Da erblickte sie einer.
»Hoholla«, rief er, »was für eine schlechte Rakete!«
Und er warf sie über die Mauer in den Graben. »Schlechte Rakete? Schlechte Rakete?« fragte sie, als sie durch die Luft wirbelte. »Unmöglich! Prächtige Rakete«, hat der Mann gesagt. »Schlechte und prächtige Raketen klingen fast gleich. Sie sind es überhaupt öfters.« Und sie fiel in den Schlamm. »Es ist nicht behaglich hier«, bemerkte sie. »Aber zweifellos ist es ein vornehmer Badeort. Und Sie haben mich hierher geschickt, damit ich mich gesundheitlich erhole.
Meine Nerven sind auch tatsächlich sehr angegriffen und ich brauche Ruhe.«
Da kam ein kleiner Frosch mit glänzenden Juwelenaugen und einem grün getupften Rock auf sie zugeschwommen.
»Aha, ein neuer Ankömmling«, sagte der Frosch. »Nun, oh, alles in allem, es geht doch nichts über Schlamm. Wenn ich nur Regen, Wetter und einen Graben habe, quack, bin ich ganz glücklich. Glauben Sie, dass wir einen feuchten Nachmittag bekommen? Natürlich hoffe ich es, aber der Himmel ist ganz blau und wolkenlos. Wie schade.«
»Hm, sagte die Rakete und begann zu husten.
»Was für eine entzückende Stimme haben Sie«, rief der Frosch. »Wirklich, sie ist ganz wie ein Gequark, und Quaken ist natürlich der musikalischste Klang in der Welt. Heute Abend werden Sie unseren Gesangverein hören. Quack, wir sitzen in dem alten Ententeich dicht bei dem Bauernhaus. Und sobald der Mond aufgeht, fangen wir an. Es ist so bezaubernd, dass alles wach liegt, um uns zu lauschen. Tatsächlich, erst gestern hörte ich, wie die Bauernfrau zu ihrer Mutter sagte, »Quack, sie habe nachts unsertwegen kein Auge zumachen können. Es ist doch höchst erfreulich, wenn man so populär ist.«
»Hm«, sagte die Rakete ärgerlich. Sie war sehr entrüstet, weil sie nicht zu Worte kommen konnte.
»Wirklich eine entzückende Stimme, Quack«, fuhr der Frosch fort. »Hoffentlich kommen Sie zum Ententeich hinüber. Ich muss jetzt fort, um nach meinen Töchtern zu sehen. Ich habe 6 schöne Töchter und fürchte so sehr, der Hecht möchte sie treffen. Quack, er ist ein wirkliches Scheusal und würde kein Bedenken tragen, sie zum Frühstück zu verzehren. Nun, auf Wiedersehen. Ihre Unterhaltung hat mir wirklich sehr viel Vergnügen gemacht.«
»Das nennen Sie Unterhaltung?«, fragte die Rakete. »Sie haben die ganze Zeit über allein gesprochen. Sowas ist keine Unterhaltung.«
»Einer muss zuhören, Quack«,
antwortete der Frosch.
»Und ich liebe es, das Reden selbst zu besorgen. Es spart Zeit und verhindert Auseinandersetzung.«
»Aber ich liebe Auseinandersetzung«, sagte die Rakete.
»Hoffentlich nicht«, meinte der Frosch gleichmütig. »Auseinandersetzungen sind äußerst unfein, denn in guter Gesellschaft haben alle dieselbe Meinung. Quack! Nochmals, auf Wiedersehen. Ich bemerke da hinten meine Töchter.«
Und der kleine Frosch schwamm hinweg. »Sie sind eine ganz unausstehliche Person«, rief die Rakete, »und sehr schlecht erzogen. Ich hasse Leute, die, wie sie es tun, von sich selbst reden, während ich nach meiner Gewohnheit von mir reden möchte. Das nenne ich Selbstsucht. Und Selbstsucht ist das Verächtlichste, was es gibt. Besonders, wenn sie sich gegen jemand von meiner Veranlagung richtet, denn ich bin wegen meiner gefühlvollen Natur bekannt. Wirklich, Sie könnten sich an mir ein Beispiel nehmen. Ein besseres Vorbild als mich finden Sie überhaupt nicht. Jetzt, da Sie das Glück haben, sollten Sie es auch ausnutzen, denn ich gehe in kürzester Zeit wieder an den Hof zurück. Ich stehe beim Hof in höchstem Ansehen. In der Tat, mir zu Ehren wurden gestern der Prinz und die Prinzessin verheiratet. Natürlich wissen Sie von all diesen Dingen nichts, denn Sie sind ja aus der Provinz.«
»Es hat keinen Zweck, zu ihm zu sprechen«, sagte eine Libelle, die auf der Spitze eines hohen, braunen Schilfrohrs saß. »Es hat gar keinen Zweck, denn er ist fort.«
»Nun, umso schlimmer für ihn«, antwortete die Rakete. »Ich werde nicht zu reden aufhören, weil er zufällig nicht Acht gibt. Ich höre mich selbst gerne reden. Es ist eins meiner größten Vergnügen. Ich führe oft lange Unterhaltung mit mir selbst und bin so geistreich, dass ich manchmal nicht ein einziges Wort von dem verstehe, was ich sage.«
»Dann sollten Sie wirklich Vorlesungen über Philosophie halten«, sagte die Libelle, und sie breitete ein paar liebliche Gazeflügel aus und flog in die Luft empor.
Wie töricht von ihr, dass sie nicht hier blieb, sagte die Rakete. Sicherlich hat sie es nicht oft eine solche Aussicht gehabt, ihre Erkenntnisse zu vermehren. Übrigens ist es mir gänzlich gleichgültig. Ein Genie wie ich wird bestimmt eines Tages anerkannt werden.
Und sie sank ein klein wenig tiefer in den Morast. Nach einiger Zeit schwamm eine große weiße Ente auf sie zu. Sie hatte gelbe Beine und Schwimmhäute an den Füßen und wurde wegen ihres Watschens für eine große Schönheit gehalten.
Quack, 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 sagte sie. Wie merkwürdig sie aussehen. Darf ich fragen, ob sie so geboren sind oder ob es die Folge eines Unfalls ist?
Man sieht ganz deutlich, dass sie immer auf dem Lande gelebt haben, antwortete die Rakete. Sonst wüssten sie, wer ich bin. Aber ich verzeih ihnen ihre Ungewissenheit. Es wäre unrecht zu erwarten, dass andere Leute so vornehm sind, wie man selbst ist. Es wird sie zweifellos in Staunen versetzen, wenn sie hören, dass ich in die Luft fliegen kann und in einem Schauer von goldenem Regen wieder herunterkomme.
Davon halte ich nicht viel, sagte die Ente, denn ich sehe nicht ein, was das irgendjemand nützen soll. Aber wenn sie wie der Ochse die Felder pflügen oder wie ein Pferd einen Wagen ziehen können oder wenn sie wie der Schäfer nach den Schafen sehen könnten, das wäre etwas.
Mein gutes Geschöpf, rief die Rakete mit einem sehr stolzen Ton in ihrer Stimme. Ich sehe, sie gehören zu den niederen Klassen. Eine Person von meinem Rang ist nie zu etwas Nütze. Wir haben gewisse Fähigkeiten und das ist mehr als genügend. Ich habe keine Vorliebe für irgendwelche gewerbliche Tätigkeit, am wenigsten für solche, wie sie mir dazu empfehlen scheinen. Ich bin überhaupt der Meinung, dass grobe Arbeit eine Ausflucht für solche Leute ist, die in Wirklichkeit nichts zu tun haben.
Gewiss, gewiss, sagte die Ente, die sehr friedlich veranlagt war und nie mit jemand stritt. Jeder hat einen anderen Geschmack. Jedenfalls hoffe ich, dass sie sich hier dauernd niederlassen.
Auf keinen Fall, meine Liebe, rief die Rakete. Ich bin nur ein Besucher, ein vornehmer Besucher. Übrigens finde ich diesen Platz sehr langweilig. Es ist weder Gesellschaft hier noch Einsamkeit. Im Grunde ist es richtige Vorstadt. Ich werde wahrscheinlich wieder an den Hof zurückkehren, denn ich weiß, dass ich bestimmt bin, in der Welt Aufsehen zu erregen.
Ich habe auch schon einmal daran gedacht, in das öffentliche Leben einzutreten, bemerkte die Ente. Es gibt so viele Dinge, die man reformieren müsste. Vor einiger Zeit habe ich dann auch den Vorsitz in einer Versammlung übernommen und wir nahmen Resolutionen an, in denen alles verdammt wurde, was wir nicht liebten. Aber sie scheinen keine große Wirkung gehabt zu haben. Jetzt bin ich mehr für die Häuslichkeit und bekümmere mich um meine Familie.
Ich bin für das öffentliche Leben geschaffen, sagte die Rakete. Und alle meine Verwandten, selbst die geringsten, sind es auch. So oft wir auch erscheinen, erregen wir großes Aufsehen. Ich selbst bin bisher noch nicht wirklich aufgetreten, aber wenn ich es tue, wird man einen herrlichen Anblick haben. Was Häuslichkeit angeht, die macht einen früh alt und zieht den Geist von den höheren Dingen ab.
Ach ja, die höheren Dinge des Lebens, wie wundervoll sind sie, sagte die Ente. Aber das erinnert mich daran, dass ich Hunger habe.
Und sie schwamm davon, der Strömung nach, und sagte, quack, quack, quack.
Kommen Sie zurück, kommen Sie zurück, schrie die Rakete. Ich habe Ihnen noch sehr viel zu sagen.
Aber die Ente gab keine Acht auf sie.
Ach, ich bin froh, dass sie weg ist, sagte die Rakete. Ihre Ansichten sind ganz kleinbürgerlich.
Und sie sank ein wenig tiefer in den Schlamm und begann über die Einsamkeit des Genies nachzudenken, als plötzlich zwei kleine Knaben in weißen Kitteln das Ufer herabrannten mit einem Kessel und einigen Holzscheiten.
»Dies muss eine Deputation sein«, sagte die Rakete und versuchte, ein sehr würdevolles Gesicht zu machen.
»Hallo«, schrie der eine der Knaben, »sieh diesen alten Stock, wie mag der wohl hierher gekommen sein?«
Und er fischte die Rakete aus dem Graben hervor.
»Alter Stock«, sagte die Rakete, »unmöglich. Seltener Stock«, hat er gesagt. »Seltener Stock ist er schmeichelhaft, wahrhaftig. Er hält mich für einen Würdenträger vom Hofe.«
»Wir wollen ihn mit ins Feuer werfen«,
sagte der andere Knabe, desto schneller kocht der Kessel. Sie schichteten nun die Scheite zusammen, legten die Rakete oben drauf und steckten das Feuer an.
»Das ist großartig«, rief die Rakete. »Sie lassen mich am hellen Tag losgehen, sodass mich jeder sehen kann.«
»Wir wollen nicht schlafen«, sagten die Knappen. »Wenn wir aufwachen, wird der Kessel kochen.« Und sie legten sich ins Gras und schlossen die Augen. Die Rakete war sehr feucht und so dauerte es ziemlich lange, bis sie brannte. Schließlich aber fasste sie das Feuer.
»Jetzt gehe ich los«, rief sie und hielt sich ganz steif und gerade. »Ich weiß, ich werde viel höher fliegen als die Sterne, viel höher als der Mond, viel höher als die Sonne.«
»Sssss«, machte sie und stieg steil in die Luft.
»Wundervoll«, rief sie, »so werde ich immer weiter fliegen. Welch einen Erfolg habe ich!«
Aber niemand sah sie. Dann überkam sie auf einmal ein seltsames, prickelndes Gefühl.
»Jetzt werde ich explodieren«, rief sie. »Ich werde die ganze Welt in Brand setzen und einen solchen Lärm machen, dass ein ganzes Jahr lang niemand von etwas anderem sprechen wird.«
Und sie explodierte auch wirklich. Daran war nicht zu zweifeln. Aber niemand hörte sie, nicht einmal die beiden kleinen Knaben, denn sie lagen in festem Schlaf. Und es blieb nichts von ihr übrig als der Stock. Und der fiel einer Gans auf den Rücken, die den Graben entlang einen Spaziergang machte.
»Du lieber Himmel«, rief die Gans, »es regnet Stöcke.«
Und sie stürzte ins Wasser.
»Ich wusste ja, dass ich ein großes Aufsehen erregen würde«, keuchte die Rakete.
Und dann erlosch sie.
Gawain und der grüne Ritter. In einer Silvesternacht, als sich das alte Jahr zum Sterben schickte, während der Losnächte, wo der Kreislauf der Natur durch den Tod hindurchgeht und Geister und Tote los sind, kam der grüne Ritter zu Arthurs Tafelrunde gezogen. Eine schreckenerregende Riesengestalt, wohl um Kopfgröße über menschliches Maß. Und Mann wie Ross, Waffen und Antlitz in fahles Grün getaucht. Statt des Schwertes führte er ein gewaltiges Beil und forderte die erlauchte Tafelrunde, deren unerschrockener Sinn weit berühmt sei, zu einer Mutprobe auf. Wer unter den Helden sich's zutraue, möge antreten und ihm mit einem Schlag seines Beils das Haupt vom Rumpf trennen. Dafür solle der Held übers Jahr sich in der grünen Kapelle des Ritters einfinden und seinen eigenen Nacken dem Streich des Beils bieten. Die Tafelrunde saß starr und stumm. Keiner wollte sich auf das Abenteuer einlassen. Schon erhob sich schließlich König Arthurs selber, die Ehre aller zu retten. Da sprang sein Neffe Gawain vor und beschwor den Oheim, ihm das Wagstück zu überlassen. Er versprach, den unheimlichen Gast zu tun, was ausbedungen war. Der stieg vom Ross und beugte den entblößten Nacken. Gawain packte das Beil mit beiden Händen und hieb ihm mit einem mächtigen Schlag das Haupt vom Rumpf. Aber der andere raffte, als wäre nichts geschehen, seinen bluttriefenden Kopf gelassen vom Boden auf, während das Blut ihm in breiten Strahl aus dem Halsstumpf schoss, und sprach, wobei sein Haupt, das er an den Haaren hielt, die Augen aufschlug und die Lippen bewegte und forderte Gawain, sich übers Jahr in der grünen Kapelle zu stellen, und stieg gelassen auf sein Pferd und ritt davon. Als alle Heiligen vorüber war und das Jahr sich wiederum zum Sterben legte, brach Gawain auf, die grüne Kapelle zu suchen.
Die Ritter der Runde beklagten ihn, wie er in den sicheren Tod ritt. Aber er sprach: Wovor soll ich zittern? Was kann einem Mann mehr begegnen, als dass er sein Schicksal erfahre? Einsam ritt er durch Wildnis und Winter gen Norden. Niemand unterwegs wusste von der grünen Kapelle und niemand mochte ihm den Weg weisen. Durch Öde und Entbehrungen ritt er, wohin die Ahnung ihn zog. Zur Weihnachtszeit im dunklen Tann verloren, betete er zum Herrn und zur Jungfrau, ihm eine Unterkunft zu weisen, wo er ihr Fest feiern könne. Da fand er sich unversehens vor einer mächtigen Burg in tiefer Einsamkeit. Er sah sich gastlich aufgenommen. Der Burgherr, ein Mann von riesenhafter Gestalt, bemühte sich um sein Behagen. Seine zauberhafte Frau und ihre gebietende Mutter schienen entzückt, den berühmten Ritter bei sich zu sehen. Auch aller Sorge um den Weg zur grünen Kapelle war er mit eins ledig. Sein Gastfreund sagte ihm, sie sei nahe bei in einem abgelegenen Tal und er käme in wenigen Stunden zurecht, wenn er am Morgen des neuen Jahres aufbreche. So lange aber müsse er sein Gast bleiben. Gawain blieb. Er bezauberte und ließ sich verwöhnen. Gern schenkte er die letzten Tage des scheidenden Jahres, auch die letzten seines Lebens, dem galanten Umgang mit der schönen Schlossfrau und der herzlichen Gastlichkeit des Burgherrn. Am drittletzten Tag ritt dieser auf die Jagd und befahl Gawain den Frauen. Als man den Abend vorher am Kamin beim Wein saß, schloss er einen scherzhaften Pakt mit Gawain. Was er draußen erjage, solle dem Gast gehören. Aber die Beute, die Gawain derweilen zu Hause gewinne, solle er dem heimkehrenden Jäger bieten. So machten sie es lachend aus. Und in der Früh, als Gawain noch schlafend lag, brach der Hausherr mit großem Gefolge auf. Gawain lag noch im Bett, als sich die reizende Burgfrau im stillgewordenen Schloss zu ihm in stille Gemach stahl und in die Vorhänge seines Bettes setzte. Es bedurfte nicht Sir Gawains Sinn für schöne Frauen und was in ihrem Herzen für ihn sprach, um zu gewahren, dass hinter den galanten Formeln liebevoller Rede eine Leidenschaft schlug, die ihn ganz wollte. Aber er blieb sich seiner Ritterpflicht gegen den Gastfreund bewusst. So selten günstig und unverfänglich die Gelegenheit war, so deutlich die Bereitwilligkeit in Grenzen damenhafter Form, er widerstand. Und der einzige Gewinn, den die Dame von ihrem morgendlichen Stelldichein an Gawains Bettrand davontrug, war ein Kuss, den sie ihm gab. Ein Kuss als Beute daheim, in das der Burgherr mit einer reichen Strecke Wildheim kehrte, die er lachend vor seinem Gast zum Geschenk ausbreitete. Gawain gab ihm dafür den Kuss seiner Frau zurück. Und beide lachten herzlich, wie wenig der Gast zu Hause erjagt habe, wie viel sein Wirt aber draußen. Andern Tags kam die schöne Dame abermals zu Gawains Bett, als das Schloss verödet lag, und setzte ihm herzlich zu mit ihrer kaum verhohlenen Leidenschaft und allen Künsten der Rede. Es war nicht leicht, sich ihr zu entziehen, ohne den Stolz ihrer Schönheit zu kränken. Aber Gawain gelang es. Schließlich gab sie ihm zwei Küsse und ließ ihn allein. Spätabends kam der Burgherr heim und bot Gawain seine Beute, einen mächtigen Eber. Gawain gab ihm die beiden Küsse seiner Frau zurück. Weniger eine Beute als aufgedrungenen Gewinn, und beide scherzten wieder über die bescheidene Beute des Jägers in den vier Wänden. Am Morgen des letzten Tages kam die Dame wieder, als ihr Gemahl mit den Leuten auf Jagd gegangen war. Sie schien verzweifelt, dass Gawain so kühl blieb. »Sagt wenigstens«, bat sie, »ihr liebet eine andere Dame und habt ihr Treue geschworen, dass ihr darum so kalt zu mir seid.« Gawain bekennt, eine solche Dame gäbe es nicht. Da zieht sie einen Ring vom Finger und drängt ihm den auf, aber Gawain weist ihn zurück. Er nimmt ihn nicht. Den Ring als Sinnbild der Person und der Siegelgewalt, den Stellvertreter des Ichs am Finger des anderen, der aus beiden eins macht, beider Wesen einander vermählt, den Ring auch als zärtliches Symbol des Geschlechts, das sich dem anderen ergab.
So verleiht der König seinen Ring dem Offizier und er ermächtigt ihn damit, Befehle auszuteilen und an seiner Stelle Urkunden zu siegeln. Eine Dame wird ihren Ring dem Ritter geben, der ihr Ritter ist. Das Annehmen eines solchen Zeichens bedeutet ein Verlöbnis, eine Bindung. Und Gawain müsste sich als Ritter der Artusrunde streng an solche Verpflichtungen halten. Gawains Standhaftigkeit wird mit der Lockung zur Gelegenheit zur episodischen Lust geprüft. Er soll sich selbst aufgeben. Es ist ja ohnehin alles einerlei. Der grüne Ritter, dieses Gespenst aus einer anderen Welt, das sich als seinesgleichen verlarvt und mit dem Kopf in der Hand so sich daherredet und reitet wie andere, wenn sie ihn auf den Schultern tragen, wird ihm ja doch unfehlbar den Kopf abhauen und seinem zauberhaften jungen Leben den Chaos machen. Aber hier, am jenen Abend seines Tags, drängt noch einmal die Fülle des Lebens rauschhaft seiner blühenden Mannheit entgegen, mit unverhüllter Forderung und Hingabe, dieselbe Glut des Lebens, die ein angesichts des Todes in sich fühlt und will genommen sein. Darüber soll sich selbst als vorgelebtes Ideal ritterlicher Vollkommenheit vergessen. Soll dem hohen Sinn einer Lebensganzheit abdanken, an der es keine mindere Gebärden, keinen Zufall, keine Verspieltheit gibt, die man verstecken oder verzeihen müsste. Abdanken zugunsten eines tollschönen, trunkenen Augenblicks, der den schäumenden Pokal des Lebens als fliehend erhaschte Lust reicht. Er soll sein Leben des Erkorenen und Geweihten, seinen Sinn als Ritter der runden Tafel um einer funkelnden, sinnlosen Episode willen zunichte machen. Eine Erstgeburt für ein Linsengericht, weil er ohnehin dem Untergang geweiht ist, wofern nicht Glaube an ein rettendes Wunder der Reinen gegen alle Ahnung trägt. Er soll sein Leben so zum Torso köpfen, zu einer Episode verstümmeln, wie diese Liebesszene eine sein würde, beschwiegen und ausgelöscht, statt dass dieses Leben sich zum Ring der Vollendung schlösse, an dem jedes Stück das andere hält und alles dasselbe meint. Er soll, indem er seinen Gastfreund untreu wird, sich selber untreu werden. Und, wie er dessen Ehre verrät und sein Vertrauen belügen muss, sich selbst verraten und verfälschen an dem, was sein höheres Tal, seine Idee ist. Er soll sich um eines Augenblicks willen wegwerfen, in Verzweiflung vor dem Tod und in klammernder Lust zum Leben. Dann hätte er sich selber schon das Urteil gesprochen und erwiesen, dass er nur eine Episodenfigur ist, nicht Wesen und Gestalt, zu Unrecht berufen und zu höherem Amt erlesen, zu Recht beiläufig ausgelöscht. Aber für die Frau, deren Hingabe verschmäht worden ist, steht eine andere Ehre auf dem Spiel. Ihrem unverhüllten Begehren sollte wenigstens ein kleines Zugeständnis gemacht werden. Gawain will weder ihrem Leib noch ihren Ring. Was könnte sie ihm aufdrängen als ein winziges Stück von sich, weniger als ein Geschenk, damit der Ritter sie doch in irgendeiner Form genommen hätte? Da gewahrt sie, verzweifelt an sich niederblickend, ihren grünen Gürtel. Ein unscheinbares Ding, löst ihn mit bebenden Händen von der Hüfte und während sie ihn dem widerstrebenden Helden im Bett aufdrängt, flüstert sie, als ob die Wände Ohren hätten. »Ach, nehmt ihn, er hat Wunderkraft!« Noch ehe Gawain das Geschenk der Verführerin mit seiner Hand umschließen kann, fügt sie hinzu: Wer ihn trägt, ist unverwundbar. Dieses Wort trifft. Gawains Widerstand lässt einen Augenblick nach und schon beginnt die beharrliche Dame seine Hand zuzudrücken. Sie versucht nicht länger, ihn zu erobern, sondern sie will ihn nun bestechen. Appelliert an den winzigen Bruchteil von Furcht im Herzen des tapferen Jünglings, der so weit gereist war, um den Tod von Angesicht zu schauen. Statt Schmeichelei und Lockung kommt fürsorgende Liebe, die das Beste meint. Vorausschauend, uneigennützig, mütterlich trachtet die Dame nicht mehr, ihn weiter zu verführen. Und so ist sie auf einmal da, die große Versuchung. Und Gawain versieht ihrer nicht. Ein Talisman in letzter Stunde hochwillkommen scheint kaum oder vielleicht gar nicht gegen den Pakt mit dem Gastfreund zu verstoßen. Jäh schließt sich seine Hand von selbst um den zierlichen grünen Gürtel und die Dame küsst ihn voll heißer Dankbarkeit und Zufriedenheit dreimal. Der junge Ritter wird am nächsten Morgen scheinbar zuversichtlicher, freilich auch unfroher und seine Herrlichkeit weniger inne seiner Quest entgegenreiten, da dem Gastfreund bei der Zeremonie ihres täglichen Austausches eine Kleinigkeit vorenthalten muss. Trotzdem wird er als ein ungewöhnlich heldenhafter Reitersmann gelten dürfen. An diesem Tag kehrt der Jäger noch später heim als zuvor und bringt von der Hatz nur einen mageren, stinkenden Fuchs. Seine Strecke wurde immer karger, in das Gawansbeute innerhalb der Schlossmauern wuchs. Beim Austausch überreichte der Hausherr mit entschuldigenden Achselzucken die kümmerliche Gabe. Und der Gast erwidert diese verlegen mit 3 Küssen. Den Gürtel aber verhehlt er. Und die Dame, ängstlich daneben stehend, atmet auf und schenkt ihm einen dankbaren Blick. Andern Tags führt ein Knappe Gawan zum verlorenen Tal. Und als er ihm den Weg zur grünen Kapelle weist, warnt er ihn dringend umzukehren. Keiner sei, sagt er, je heimgekehrt. Darum, bester Herr Gawan, spricht er, lass den Mann in Ruhe, reitet in eine andere Richtung von dannen und ich schwöre euch, dass ich euer Geheimnis bewahren werde. Aber der junge Ritter ist ohne Furcht. Und mit dem grünen Gürtel angetan, wird er zweifellos überleben, wo andere versagt hatten. Allein ritt er weiter. Er fand ein Gewölbe im Grunde des Tals, grün überwachsen, unheimlich still. Nur über sich am Hang hörte er das Schleifen eines Beils. Er rief seinen Namen, meldete seine Ankunft. Eine Stimme gebot ihm zu warten. Wieder vernahm er das unheimliche Schleifen des Beils und auf einmal war der grüne Ritter vom Hang her zur Stelle. Bald stand Gawan, den Streich zu empfangen. Aber als er ihn niedersausen fühlte, zuckten seine Schultern. Unwillkürlich bog er den Nacken beiseite. Tat er das nicht schon, als er den Talisman nahm? Weil er ihn trägt, kann er dem Streich nicht standhalten. Der grüne Ritter schalt ihn feig. Gawan verwahrte sich. Er könne sein Haupt nicht aufraffen, wenn es ihm vom Rumpf sprenge, versprach aber, besser standzuhalten. Wieder holte der andere aus, aber als er sah, dass Gawan nicht zuckte, hielt er befriedigt inne und sprach, »So gefällst du mir. Jetzt will ich dich schlagen. Aber nimm erst die Kappe ab, die Artus dir gab, und beuge den Nacken gehörig, dass ich dich gut treffen kann.« »Schlag zu«, schrie Gawan ungeduldig, »ich glaube, du hast keinen Mut.« »Fürwahr«, sagte der grüne Ritter, »deine Fahrt soll ihren Lohn finden.« Schwang das Beil und traf Gawan, aber er streifte ihn nur seitwärts mit der Schneide. Sie zog einen feinblutigen Strich durch die Haut. Da sprang Gawan beiseite, griff schnell zu den Waffen und stand kampfbereit. »Ich hab dir standgehalten«, ein Schlag war ausbedungen und nicht mehr. Der andere aber lächelte, gelassen auf sein Beil gelehnt.
Nur nicht so hitzig, sprach er. Du hast den Schlag, der dir gebührt, und mehr geschieht dir nicht. 2 Schläge gab ich dir nur zum Schein, denn 2-mal hieltest du Wort und gabst die Küsse zurück, die meine Frau dir schenkte. Das 3. Mal hast du gefehlt. Dafür habe ich dich gezeichnet. Denn mein Gürtel ist es, den du trägst. Mein Weib hat ihn für mich gefertigt. Ich sandte sie dir mit allen Küssen und Versuchungen. Ich weiß um alles, was zwischen euch war. Wie eine Perle unter weißen Erbsen ist Gawan unter Rittern und Helden. Das wollte ich erproben. Aber du fehltest ein wenig. Nicht aus Lust und Bosheit, aber weil du dein Leben liebtest.
Da stand Gawan blutrot vor Scham. »Fluch über euch beide! Furcht und Verlangen!« brach es über seine Lippen. »Ihr beide macht alles Heldentum zunichte!« Damit wollte er den grünen Gürtel seinen Herrn zurückgeben, aber der nahm ihn nicht. Er tröstete den jungen Helden und bat, er möge den grünen Gürtel als Geschenk behalten. Dann lud er ihn ein, nochmals die Gastfreundschaft im Schloss anzunehmen. Gawan lehnte es ab, ihn zu begleiten, willigte aber ein, den Gürtel zu behalten. Er trug ihn mit einem Knoten unterm Arm als Mahnung daran, wie er gefehlt hatte. Heil kehrte er alsdann an König Artus' Hof zurück, wo seine Geschichte erzählte. Die Ritter machten wenig Aufhebens von seinem Versagen, aber viel von seinem heldenhaften Sieg. Und in Erinnerung an das bemerkenswerte Abenteuer beschlossen sie alle, stets ein Stück grünes Band zu tragen.